Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Wer in den 90er Jahren den Fernseher eingeschaltet hat, ist an ihm kaum vorbeigekommen. Für viele von uns war er der Mann am Glücksrad. Charmant, souverän und immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Aber genau das ist manchmal auch das Problem. Wir reduzieren Menschen auf das, wodurch sie bekannt geworden sind. Dabei steckt hinter Frederik Meisner viel mehr als eine Gameshow. Er war Schauspieler, Model, Moderator, Unternehmer, Designer, Weinliebhaber und jemand, der sich immer wieder neu erfunden hat. Einer, der erlebt hat, wie sich das Fernsehen verändert hat. Einer, der große Erfolge feiern durfte, aber auch wusste, dass eine Karriere nicht immer nur geradeaus verläuft. Genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Nicht nur über das Glücksrad, sondern über die Geschichten dahinter. Über Mut, Veränderungen, das Älterwerden und darüber, warum Neugier vielleicht die wichtigste Eigenschaft überhaupt ist. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Frederik Meisner.
Ja, hallo André, freue mich für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du, lieber Frederik, bei mir bist. Wir haben uns im Vorfeld der Folge auf das Du geeinigt, auch wenn ich mit dir, und das sage ich immer wieder bei meinen Gästen, so ein bisschen groß geworden bin. Das hört man, glaube ich, nicht immer gerne, wenn man mit so vielen Menschen oder auf so viele Menschen trifft, die das einem dann ins Gesicht sagen. Aber ich glaube, das ist eine schöne Art der Wertschätzung.
Ich fände das auch jetzt so formell, dann mit Herrn Meisner sich zu unterhalten. Wir einigen uns und haben uns geeinigt auf den Frederik und ich sage auch André zu dir.
So soll es sein. Wunderbar. Herzlich willkommen bei mir, im Lieben, lieber Frederik. Wenn du nachts tief und fest schläfst, gibt es denn da Momente, in denen du plötzlich auch immer wieder zwischen Turborunde, Superspiel und Bonusrunde stehst und so richtig am Rad drehst? Wie ist das denn bei dir?
Ja, du, nachdem ich es ja 14 Jahre lang moderiert habe, bei Sat.1 knapp 10 Jahre, dann bei Kabel 1 und bei 9 Live nochmal. Natürlich waren da einige Tausende von Sendungen mit dabei und es gab die ein oder andere Anekdote und es waren immer nette und spielbegeisterte Kandidaten dabei. Ja, da hatte ich früher natürlich schon ab und an Träume gehabt und ich drehe ja nach wie vor am Rad. Ich bin ja nach wie vor sehr umtriebig. Und das sind auch die Dinge, die mich fit halten. Die Fernsehzeit habe ich ad acta gelegt, das habe ich lange Jahre gemacht. Ich war von 1984 an schon bereits bei Sat.1 mit einer Magazinsendung aufgeblättert. Die erschien monatlich und 2 Jahre lang habe ich diese moderiert und war dann auch zeitgleich bei Tele5. Das ging noch zu damaliger Zeit. Mit der Sendung Musicbox und Cinema, eine Kinosendung, die ich dort moderiert hatte. Ja, und da habe ich mir so die ersten Schritte als Moderator geholt, weil man wurde ins Studio reingeschickt, speziell bei Tele5 damals. Mit der Musicbox hast du dein Sheet bekommen, welche Musik wird heute gespielt, David Bowie, Stones, Phil Collins etc. Und du musstest da ad hoc in der Stunde reden und plaudern und das Beste.
Ja, das kannst du definitiv und wir werden heute natürlich so ein bisschen auch auf dein Leben zurückblicken. Ich weiß, beim Glücksrad war es so, dass die Kandidaten auch dazu angehalten waren, das Glücksrad mit ausreichend Schwung zu drehen, da sie ansonsten das erdrehte Feld zu leicht beeinflussen konnten. Stimmt das?
Ja, da haben natürlich auch einige versucht zu mogeln, nachdem er gesehen hat, vielleicht gerade in der dritten Runde, wo 5000 auf dem Rad lagen und ein paar Felder entfernt, wäre dieser Betrag zu erdrehen gewesen, dann haben einige Jungs versucht, ein bisschen zu mogeln, habe ich gesagt, das gilt natürlich nicht. Ein schöner, satter Schwung und dann gucken wir, was dabei rauskommt.
Ja, genau. Das ist, da ist einiges passiert damals, dazu sprechen wir gleich noch. Wenn du heute auf dein Leben zurückblickst, lieber Frederik, gibt es denn da einen Moment, an dem du sagen würdest, dort hat eigentlich alles für mich begonnen?
Dort hat alles für mich begonnen. Du hast schon erwähnt, was ich alles gemacht habe vor der Moderation. Ich war ja in den jungen Jahren als Model tätig. Und es gab ja zu der Zeit viele, viele, viele Kataloge und es gab keinen Katalog, wo der junge Frederik, damals noch mit dunklen Haaren, nicht abgelichtet war, sei es Kelle, sei es Neckermann, Otto Versand, Badeburg Kunststadt, Wittweiden, dann Quelle Österreich, dann Transsuisse und ich war in Deutschland, Schweiz auch und in Österreich und in Frankreich gut als Model unterwegs und habe damals in den jungen Jahren eigentlich schon ja die Welt kennenlernen können und dürfen durch die Aufträge, die ich hatte.
Du bist ja gebürtiger Münchner, 1953 in München geboren. Und da du schon das Modeln erwähnt hast, du hast dir mit dem Modeln auch so ein bisschen deine Schauspielausbildung finanziert.
Die hatte ich damals meine Schauspielausbildung finanziert, in der Tat, genau. Und ich war von 365 Tagen ungefähr damals gut und gerne 250 Tage, wie es so schön heißt, ausgebucht und konnte mir die Schauspielschule finanzieren. Möglich war das damals. Mein Bruder war Maskenbildender am Gärtnerplatztheater und Residenztheater und er hat mir da und dort ab und an so kleine Rollen vermittelt und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und meine erste große Rolle hatte ich am Gärtnerplatztheater in der Oper Carmen, da durfte ich von links nach rechts als Picadore mit dem Kissen auf der Hand über die Bühne gehen. Das war so mein Standard. Ja, da gab es damals 70 D-Mark für den Auftritt.
Ja, das war viel Geld.
Ja. Naja, und dann hatte ich ja die Zentrale für Bühnen und Fernsehen, eine gewisse Frau Goldschmidt, die an mich geglaubt hatte. Und so entstanden einige Geschichten, der Kommissar mit Erik Ode, mit Marianne Hoppe und Rudolf Platt in der Hauptrolle, dann kam Derek dazu, dann kam eine siebenteilige Serie für das ZDF, Die Straße mit Uwe Ochsenknecht, Klaus-Theo Gärtner und so weiter und so weiter. Dann war noch der Alte mit dabei, Tatort etc. Und dann bekam ich auch Angebote aus Frankreich und hatte dort drei Spielfilme gedreht und Fernsehsendungen. Eine mit Daniel Darieux, die Grande Dame des französischen Fernsehens. Damals wurde noch in englischer Sprache und französischer Sprache produziert und aufgezeichnet und gedreht. Ja. Dann Robert Stack hatte ich, der Mann in die Jahre kommt, aus Chicago 1930, kannte man Robert Stack. Ja, und dann gab es noch so eine kleine Klamauk-Sendung, Herr mit den kleinen Blonden, der Nachfolgefilm mit den, wie hieß die erste Folge, nicht Herr mit den kleinen Blonden, die Engländerinnen, bla bla. So fällt mir gerade der Titel nicht ein.
Ja, das war auch. Du hast ja auch viel gemacht, da kann man auch mal ein was vergessen, oder? Es ist ja eine lange Liste an Ereignissen in deinem Leben.
Ja, und ich bin auch dankbar darüber, muss ich sagen, dass ich damals auch mehr oder weniger so Förderer hatte, wie die Frau Goldschmidt von der Zentrale für Bühnen und Fernsehen, die an den jungen Frederik geglaubt hat. Und sie hat mich da und dort dann schon irgendwie für schöne Rollen untergebracht. Das waren jetzt nicht die großen Rollen, aber ich habe zumindest ein bisschen reingeschnuppert als Schauspieler, war aber schlussendlich... muss ich sagen, das war mir im Endeffekt lieber, dass ich mich mehr für die Moderation entschieden habe.
Ja, du bist ja dann auch sehr früh mit Kameras und Medien in Berührung gekommen dadurch.
Dadurch ja und auch die Erfahrung schon damals als Schauspieler und früher in den jungen Jahren, als das Privatfernsehen entstand, Sat.1, Tele5 etc., wo ich mir so die ersten Sporen geholt habe.
War das denn damals für dich einfach ein Job oder schon irgendwie auch der Einstieg in eine öffentliche Welt?
Es war ja damals, muss ich gestehen, noch ein bisschen unkomplizierter zu moderieren. Dann kam halt dann schon die Zeit, wo man ein gewisses Augenmerk auf die Einschaltquoten legte, so wie es dann bei Sat.1 der Fall war. Sprich, dann kam das Glücksrad dazu, wo man täglich geguckt hat, wie sind die Einschaltquoten in der Zielgruppe von 14 bis 49 und gesamt gesehen. Ja, und da hat man diese Arbeit oder diesen Job, obwohl es mit sehr viel Spaß verbunden war und eine Leichtigkeit hatte, schon, dann habe ich mir das schon sehr zu Herzen genommen, dass ich einen Job gefunden habe oder eine Möglichkeit, bekommen habe, hier als Moderator tätig zu sein.
Also das mit der Leichtigkeit, das höre ich ja immer wieder, wenn ich Gäste begrüße, auch aus dem Süden Deutschlands, vor allem aus meiner ehemaligen Wahlheimat München. Ich hatte kürzlich die liebe Sabine Bundschuh bei mir zu Gast. Vielleicht kennt ihr euch sogar über 1000 Ecken in München. Die Stimme der Münchner U-Bahn, ja, der MVG. Und dann hatte ich den wunderbaren Sänger Bernie Paul bei mir, der ja auch aus der Münchner Ecke kommt oder dort auch zum Teil lebt und in Kitzbühel. Und die haben mir das alle wieder bestätigt. Das war eben eine andere Zeit. Da hat man, wenn einem ein Titel eingefallen ist, ein Song eingefallen ist, hat man auf der Autobahn sich da mal selbst angerufen und auf den Anrufbeantworter gesungen, damit man den Titel nicht vergisst. Ja.
Die der Bernie Paul geschrieben hat, das sind ja typische Fälle, die kannst du beim Autofahren dahin trällern und schon hast du eine Zeile, was er alles geschrieben hat. Und ich kenne die Buben alle aus der Zeit. Ich hatte ja früher Trabrennpferde 33 Jahre in München-Dahlring, habe auch viele, viele Rennen gewonnen. Das Stutenderby in Berlin, den großen Preis von Deutschland. Ich hatte viele gute Pferde. Und hatte auch zu der Zeit prominenten Trabrennen organisiert zugunsten SOS Kinderdorf, UNICEF, der Marianne-Strauß-Stiftung. Und davor unter anderem auch der Bernie Paul. Und ich hatte viele, die unter meinen Fittichen ich in den Sulky gebracht habe und die an diesen Rennen teilgenommen haben. Nicht nur in München-Dagelfing, in ganz Deutschland sind wir gefahren. Von Elmar Wepper, von Fritz Wepper, Sigmar Solbach, Klaus-Jürgen Wusso, Gabi Dom, Hehn, Günter Jauch, Gottschalk. Da gibt es eine Liste, die ich aufzählen kann, die immer auch ihren Spaß hatten. Und wir haben so einen kleinen Zirkus draus gemacht und waren auf allen deutschen Trabrennbahnen, die es in Deutschland gibt und gab.
Großartig. Also, was für ein Leben. Deswegen gut, dass wir heute mal miteinander sprechen. Es gab dann die schon erwähnte Schauspielausbildung und da bist du ja dann auch in andere Rollen geschlüpft. Wann hast du denn gemerkt, dass dir die Rolle als Moderator eigentlich noch besser liegt als die des Schauspielers?
Ja, weil ich parallel zu der Zeit eben auch Angebote bekam als Moderator. Und da muss ich sagen, das liegt mir doch mehr, sich vor der Kamera zu bewegen oder mit der Kamera zu spielen oder auch mit Menschen zu tun zu haben, wie es beispielsweise dann später das Glücksrad war, mit wie viel Tausenden von Kandidaten ich damit zu tun hatte. Und da muss ich sagen, war mir dieser Entschluss dann doch lieber als weiter als Schauspieler tätig zu sein. Die Michaela May, die unmittelbar bei mir um die Ecke wohnt, wo ich mein Geschäft habe, in der Rumfortstraße 37, hat sie auch erst kürzlich gesagt, du sei froh, dass du dich entschieden hast als Moderator. Du bist da nicht abhängig, dass man anruft auf Rollen etc. etc. Ich gesagt, siehst du, Michaela, so hatte ich auch dieses Gefühl und habe mich aufgrund dessen so entschieden. Und das war die beste Entscheidung oder die bessere Entscheidung.
Ja, du hast ja das Fernsehen erlebt, als es noch keine sozialen Medien gab, keine Streamingdienste, kein TikTok, Instagram, Facebook, alles, was man da so kennt. Und es gab auch keine ständige Bewertung im Internet. War das denn die schönere Medienwelt für dich?
Aber natürlich war das die schönere Medienwelt heutzutage. Wenn du Glück hast, bekommst du ein Angebot für 3 Folgen. Wenn es nach der ersten Folge nicht funktioniert und die Quoten nicht stimmen, werden die restlichen 2 gar nicht mehr ausgestrahlt. So ist es. Ja. Und zu damaliger Zeit, wir hatten ja begonnen auf der terrestrischen Frequenz bei Sat.1. Wir hatten in den Anfängen 350.000 Zuschauer. Und dann wurde es ja freigeschaltet für jeden, frei empfangbar. Und dann ging das Glücksrad durch die Decke mit annähernd bis zu 7 Millionen Zuschauer täglich.
Wahnsinn. Das sind ja Einschaltquoten, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann.
Heutzutage nicht mehr.
Ja. Naja, es war vielleicht auch alles ein bisschen entspannter. Ich kann mir vorstellen, dass man sich damals entwickeln konnte, ohne dass vielleicht auch jeder Fehler sofort öffentlich diskutiert wurde.
Es wurde nicht sofort auf jemanden rumgehackt, wenn man irgendwie mal hier nicht so das getroffen hat, wie es der Zuschauer vielleicht will oder wollte. Also die Zeiten haben sich gewaltig verändert und geändert.
Hm. Im Vorfeld jeder Folge frage ich eine gewisse Anzahl von Menschen, die ich sehr gut kenne und sehr gut schätze oder sehr schätze, so ein bisschen über meine zukünftigen Gäste aus, beziehungsweise möchte von ihnen wissen, was sie denn an ihnen schätzen, obwohl man sich gar nicht persönlich kennt. Und da sind beim Namen Friedrich Meißner immer wieder Worte gefallen wie souverän, charmant, elegant. Ist man so oder wird man so, lieber Friedrich?
Ich muss dazu sagen, André, ich bin immer schon ein positiv denkender Mensch gewesen, bin es nach vor. Ich bin sehr gegroundet und bin auch aufgrund dessen, habe eine positive Ausstrahlung. Auch eine humorvolle Art habe ich an mir. Ich bin halt da ein bisschen ein verschmitzter bayerischer Bub und das kommt dann schon ab und an rüber, wenn ich dann mit den Leuten rede. Und dadurch entstehen auch schöne Gespräche, wenn Kunden zu mir ins Geschäft kommen. Und aus dieser Laune, aus diesem Gespräch heraus entsteht auch ein gutes Geschäft. Das bleibt dann nicht nur bei der Weste. Kauft vielleicht dann noch zu der Weste einen Janker. Und wenn er noch obendrein gut gelaunt ist, wenn er ein Gläschen Weißwein noch bekommt, dann überlegt er sich, oh, die Lederhose, die könnte auch noch gut dazu passen. So ist es schön, mit Kunden umzugehen. Und das ist auch das schönste Feedback, wenn man mitbekommt oder direkt mitbekommt, die Arbeit, die ich wieder eingebracht habe für die Frühjahr-Sommer-Kollektion, Herbst-Winter-Kollektion, die ich ja selber kreiere und entwerfe, das ist der schönste Beweis dafür, dass ich richtig liege mit meiner Art von Tracht, mit der ich mich auch mittlerweile schon etabliert habe.
Ja, durchaus. Und was ja auch für dich spricht und was man mit dir sofort verbindet, ist eben auch diese ruhige, diese verbindliche Art, die dich wahrscheinlich auch von vielen anderen, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, Fernsehgesichtern unterscheidet.
Ja, ich habe jetzt gerade gestern und heute gelesen, weil ich hatte ein schönes Interview mit dem Herausgeber von der Glücksrad Fanpage. Da haben wir uns ein Stündchen unterhalten und die Feedbacks oder die Kommentare sind durch die Bank. Ja, Frederik, immer humorvoll, souverän, tolle Ausstrahlung und so weiter. Und das wiederholt sich sehr oft. Und so wie ich mit den Menschen umgehe, so kommt es aber auch wieder zurück.
Ja, das ist ja wie mit dem Talent. Also Talent öffnet vielleicht eine Tür, aber durchgehen muss man ja dann auch selbst.
Ja, natürlich. Auch der Name Frederik Meißner ist nicht ausschlaggebend oder reicht aus. Es muss auch hier, jetzt gehe ich nochmal auf meine Tracht dazu, es muss auch die Qualität stimmen, es muss die Machart stimmen, das Gesamtbild muss einfach stimmig sein und dann ist man glaubwürdig und überzeugend.
Du hast ja in einer Zeit begonnen, in der Fernsehen noch so ein echtes Lagerfeuer-Momentum war.
Ja.
Ich kann mir die Antwort auf die Frage schon denken. Also vermisst du denn diese gemeinsame Zeit auch mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen?
Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich in den Anfängen dabei sein konnte des Privatfernsehens. Und ich habe immer noch Kontakte zu den Jungs, die damals auch mit mir anfingen, ob es Werner Schulze-Erdl ist oder Ufi, der bei Sonnenklar TV auch zu sehen ist, der gerade wieder etwas gekauft hat für seinen Sohn und für seine Frau. Das sind dann schon noch Freundschaften, die aus der Zeit, obwohl es ja doch schon eine gewisse Zeit zurückliegt, wenn man bedenkt, 85, jetzt haben wir 2026. Ja. Das sind ein paar Jährchen vergangen, aber wir freuen uns immer wieder, wenn wir uns sehen oder wenn wir uns schreiben. Doch. Ja. Das sind schöne Erinnerungen, die man hatte.
Gibt es denn einen Rat deiner Eltern oder eines Mentors, eines Wegbegleiters, der dich dein ganzes Leben begleitet hat?
Ja, verbieg dich nicht im Leben, sei wie du bist und sei ehrlich dem Leben gegenüber und sei dankbar dafür.
Und jetzt stell dir mal vor, lieber Frederik, wir würden den 20-jährigen Frederik Meißner heute zu unserem Gespräch dazuschalten. Das würde ich wirklich gerne machen. Vielleicht funktioniert das irgendwann mal mit KI. Und die künstliche Intelligenz hatte ich auch schon bei mir zu Gast. War auch eine tolle Folge. Worüber glaubst du, würde denn der junge 20-jährige Frederik Meißner heute mit uns mal sprechen wollen?
Ja, zu der Zeit hatte ich natürlich noch nicht die Erfahrung, die ich heute habe. Aber ich war ja schon in den jungen Jahren sehr aktiv und viel unterwegs. Und ich hatte das Glück damals, eben die Welt frühzeitig kennenzulernen durch viele Reisen, durch die Tätigkeit als, wie es damals hieß, als Dressman. Und ja, das hat mir schon ein bisschen geholfen, muss ich sagen, auch das Auftreten als solches, eine gewisse, will nicht sagen Souveränität, aber trotz alledem, man bewegt sich ganz anders. Und es war zu der Zeit, muss ich sagen, sehr hilfreich für die Arbeit, die ich auch dann später gemacht habe.
Ja, du hast einmal in einem Interview erzählt, dass sich rund 80 Moderatorinnen und Moderatoren für das Glücksrad beworben haben. Erinnerst du dich denn noch an den Moment, als du erfahren hast, ich bin es geworden?
Ja, ich erinnere mich sehr gut. Und zwar der Produzent und Regisseur, der war unmittelbar auch mit seinem Büro im Gärtnerplatzviertel. Gerrit Neuhaus. Und als ich zu dem Casting, damals gab es auch schon Castings, aber nicht so Castings, wie man sich es heute vorstellt. Mhm. Aber ich musste damals antreten, obwohl ich bereits bei Sat.1 von 84 war und dieses Casting für das Glücksrad war 1988. Ja. Und ich bin da oben gewesen beim Gerrit Neuhaus, der auch beim BR früher sehr viel tätig war. Haben sie so ein kleines Glücksrad gebaut und wir mussten ein paar so Szenen mit Kandidaten so spielen. Naja, und scheinbar habe ich da einen guten Eindruck hinterlassen, zusammen mit dem Peter, und Peter und ich sind es dann geworden.
Genau, und dann ging die Sendung on air, nämlich am 7. November 1988 bei Sat.1, Privatsender Sat.1.
Genau, und der damalige Programm- oder Geschäftsführer Wolfgang Grass, der früher bei der Lufthansa lange Jahre tätig war, der meinte, er möchte, dass Frederik Meisner die erste Woche beginnt am 7. November 1988. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das war doch ein kleines, bescheidenes Studio ohne Zuschauer damals.
Ja.
Und die Preise mussten ja damals noch besorgt werden. Und wir waren in Berlin, produziert damals für Sat.1. Und da sind die Zuständigen ins KDW gefahren, haben dieses und jenes und diese Preise und solche Preise gekauft.
Herrlich.
Ja, und dann ging es ja plötzlich schlagartig. Ich habe vorher schon erwähnt, von 350.000 Zuschauern schnellte es in die Höhe, als es frei empfangbar war. Dann standen natürlich die Sponsoren schon in der Reihe und drängelten sich. Sie wollten unbedingt mit ihren Produkten Werbung machen, auf den Preispaletten, mit den Werbespots dazwischen. Ja, da hat Sat.1 echt Glück gehabt. Und Leo Kirch, damals der Medienmogul, das richtige Näschen gehabt, dieses ins Programm zu nehmen.
Das hat er. Und es gab neben dir eben auch noch den Kollegen Peter Bonn, den du schon erwähnt hast. Ihr habt euch da auch wöchentlich abgewechselt. Aber es gab auch noch die sogenannte Buchstabenfee, also die Frau, die die Buchstaben der Ratewand umdrehte. Ja, die kennen wir heute auch alle noch, nämlich Maren Gilzer.
Maren, die hat nach wie vor einen Kultstart. Das ist enorm. Das sind ja doch schon ein paar Jährchen vergangen. Aber wenn es um die Glücksfeen geht vom besagten Glücksrad, dann fällt halt der Name Maren Gilzer als erste. Und ja, ist ja ein hübsches Mädel, ohne Zweifel. Ja.
Eine attraktive Frau, ich glaube, das darf man heute noch sagen. Ist ja alles schon ein bisschen schwierig geworden.
Ja, sie ist eine attraktive Frau und sie hatte wirklich ihre Fans, ohne Zweifel.
Die hatte sie. Und wer auch seine Fans hatte oder ihre Fans hatte, war Joy Fleming, die man ja jetzt nicht unbedingt mit dem Glücksrad verbindet, aber sie hat das Glücksrad-Lied zur Intro-Musik 1991 gesungen.
Das ist richtig. Dann hast du gut recherchiert. 1991 war das. Ja, da war sie bei uns im Studio und das kam natürlich auch bei den Fans des Glücksrads hervorragend an. Und sie hatte auch eine tolle Röhre, eine tolle Stimme. Ja, hat sie prima gemacht, die Joy.
Ja, Gott hab sie selig, ne? Auch nicht mehr unter uns. Ja. Wann hast du denn gemerkt, dass das Glücksrad kein normales Fernsehformat mehr ist, sondern ein echtes gesellschaftliches Phänomen?
Ja, das hat man halt an den Quoten bemerkt und festgestellt und auch an den Fanbriefen, die wir bekommen haben. Und ich muss sagen, zu Sat.1-Zeiten, es hatte schon ein gewisses glamouröses, schönes Fernsehformat, was Gerrit Neuhaus da
ja
umgesetzt hat. Wir hatten ja doch schon mit 5 Kameras produziert und er hat da wirklich alles reingelegt und hat das Beste draus gemacht und das hat man auch gesehen. Im Endeffekt kam ein gutes Produkt dabei raus.
Wobei ja die Platzverhältnisse an der Havelchaussee schon sehr beengt waren.
Die waren in der Tat sehr beengt, aber das sind ja busseweise sind die angefahren gekommen von überall her. Und es gab keine Folge, wo zu wenig Zuschauer da waren. Die haben sich wirklich gedrängelt. das waren wirklich schöne Anfänge. Und das war auch schön gelegen mit dem Schiffchen da an der Havel.
Mhm.
Und ja, und dann kam eben der Umzug raus nach Adlershof. Da gab es ein bisschen mehr Kapazität an Zuschauermöglichkeiten. Ja, und dann, ich habe es schon erwähnt, ich habe bei Sat.1 7 Programmdirektoren kennengelernt in meiner Zeit. Und alle, die neu dazu kamen, haben alle ein bisschen versucht, sich zu profilieren an dem Glücksrad, obwohl das Glücksrad gute Einschaltquoten hatte, es lief gut. Der Herr Vöckler, der bei Philip Morris vorher war, der wollte unbedingt in die Mitte des Glücksrads eine hübsche Frau sitzend haben, die Saxophon spielt beispielsweise. Krammel wollte plötzlich, dass wir dieses und jenes machen. Fred Kogel, den ich aus der Tele5-Zeit hier kannte. Alle wollten sie sich ein bisschen am Schräubchen drehen.
Ja, das hört man ja auch oft. Das ist leider immer wieder so eine Sache für sich in der Medienlandschaft. Was ich auch gehört hatte, stimmt es eigentlich, lieber Frederik, dass die Preise in Containern auf dem Gelände verstaut waren und es nach jeder Aufzeichnung dann auch eine lange Pause gab?
Ja, wir hatten ja bis zu 5 Sendungen produziert, also da gab es keine große Pause dazwischen. Es war gerade mal so ein Stündchen. Und dann ging es auch schon wieder weiter. Dann wurde die Preispalette ein bisschen abgeändert. Die waren in Containern, die Preise, die standen da wirklich Schlange. Die Kunden, die Sponsoren, die bei uns präsent sein wollten und ihr Produkt präsentieren wollten.
Ja, also es gab ja dann auch einen Beschluss des Neustadter Verwaltungsgerichts, 1991 herum war das, dass die Sendung als Dauerwerbesendung gekennzeichnet werden musste.
Ja, das war natürlich ein gravierender Einschnitt und das hat den zuständigen Programmdirektoren, Geschäftsführern von Sat.1 gar nicht gefallen, weil das Glücksrad täglich mit so annähernd 7 Millionen Zuschauer immer an erster Stelle stand. Und dann kamen die Eigenproduktionen, so wie Wolfs Revier oder Kommissar Rex oder Marianne Schreinemakers, die standen halt hinten an und diese besagte Werbesender Glücksrad schon wieder an erster Stelle.
Ja, das Glücksrad war ja in Deutschland die zweite sogenannte Daily Game Show. 10 Monate vorher startete Ruckzuck mit Jochen Bendel.
Nee, mit Jochen Bendel nicht. Das war der Werner Schulze-Erdl. Jochen
Ach, Bendel. Werner Schulze-Erdl.
Der Werner hat das ja begonnen. Und der Bendel hat das ja später dann übernommen. Ja.
Gut, dass wir sprechen. Das sieht man mal wieder. Da kennt sich einer aus. Da war ich dann doch noch zu jung. Ich habe es ja auch mal angesehen. Aber
das kann mal passieren.
Meine Zeit, meine Jugend, meine Kindheit, das war dann schon mit Jochen Bendel. Aber Werner Schulze-Erdl ist mir natürlich auch ein Begriff durch das Familienduell.
Ja. Das ist das Familienduell, aber begonnen hat er mit eben Ruckzuck. Und
Ja, direkt nach dir, lieber Frederik, begrüße ich in meiner nächsten Folge auch Harry Weinfurt. Also da sind wir schon in guter Gesellschaft. Der Preis ist heiß. Waren schöne Zeiten.
Ich kann mich heute noch erinnern, als die Bunte, damals Beate Wedekind zuständig, Dame, die dieses Blatt wöchentlich auf den Markt gebracht hat als Chefredakteurin, hat ja zu der Zeit 91 es eingeleitet, dass die Gameshows auch mit einem Preis ausgestattet werden sollen.
Mhm.
Da sind wir alle am Tisch. Werner, der Harry Weinfurt, wer war dann noch so aktuell? Der Werner Schulze-Erdl.
Ja.
Und dann haben sie aber schon festgestellt, dass da irgendwie zwei Bambis, dann aus der logischen Schlussfolgerung heraus, haben sie halt festgestellt, dass es nicht der Preis des Heißes, der die Bambis bekommt, sondern das Glücksrad. Und das war eigentlich auch eine schöne Erfahrung, muss ich sagen, als wir da oben standen auf der Bühne, als wir den Preis überreicht bekamen von Uli Meier. Neben mir stand Audrey Hepburn, Udo, unser Udo, der auch schon verstorben ist. Mein Gott, da war, und Claudia Schiffer, es waren so viele. Patrick Lindner wurde auch noch geehrt. Ja, zum Beispiel.
Ja, viele, viele Namen und vor allem das Trio Peter Bond, Marin Gilzer, Frederik Meissner, das hat ja auch das Bild des Glücksrads über viele Jahre geprägt. Habt ihr euch denn nach den Aufzeichnungen noch zusammengesetzt oder war das dann nach Feierabend schon so, dass man gesagt hat, naja, jetzt wieder jeder sein eigenes Leben?
Ja, man war dann schon ein bisschen aufgeschafft, ab und an ist man gegangen, aber jeder hat dann seine Fans da gehabt oder Freunde mittlerweile in Berlin. Und ja, ab und an ist man schon gemeinsam essen gegangen.
Gab es denn Tricks, mit denen ihr euch vor einer Aufzeichnung auch in Stimmung gebracht habt? Die legalen möchte ich nur wissen.
Nee. Man musste sich nicht in Stimmung bringen, weil Gerrit Neuer, das hat immer gesagt, jede Sendung muss so sein, als sei es die erste Sendung, also dass man da nicht durchhängt. Und er hat uns immer motiviert, so zack, zack, Jungs, jetzt gebt wieder alles. Also man ist da schon mit Spaß reingegangen, indem man im Vorfeld schon sich mit den Kandidaten unterhalten hat. Und dieser Laune heraus ist das Spiel entstanden. Es waren viele lustige Kandidaten dabei. Einige mussten ein bisschen anstupsen, aber im Großen und Ganzen war es immer spaßig und man hatte seine Freude und hat sich mitgefreut mit den Kandidaten, wenn sie dieses und jenes gewonnen haben.
Ja, ich frage das, weil man das Glücksrad ja auch immer mit guter Laune in Verbindung gebracht hat. Und wir hatten ja vorhin schon kurz erwähnt, die Anzahl der Aufzeichnungen, 5 bis zu 5 am Tag. Das ist ja schon auch körperlich und mental eine große Belastung gewesen.
Ja, kann man so sagen. Das habe ich dann festgestellt. Das wurde ja damals aufgeteilt. Der Peter hatte die eine Woche, ich hatte dann so und so war das immer chronologisch aufgeteilt. Wir hatten eine Woche immer produziert. Aber als ich dann bei Kabel 1 alleine da stand, da wurden auch 4 bis 5 Folgen gedreht. Das war dann schon, ging schon ein bisschen an die Substanz, muss ich sagen.
Gab es denn eine Panne oder einen Moment beim Glücksrad, über die du heute noch lachen musst?
Ja, es gab ein paar so Pannen bei falsch geantworteten Rätseln, wo man sich schief gelacht hat teilweise. Es gab natürlich auch technische Probleme oder eine Frau bei Kabel 1, die hat entgegengesetzt das Rad gedreht oder die hat so fest gedreht, dass sie einen Stab rausgerissen hat. solche Geschichten sind ab und an vorgefallen.
Ja. Jetzt war ja das Glücksrad über lange Zeit eine der erfolgreichsten und zuschauerreichsten Formate des Senders. Gehört er auch dann zum Ende hin mit rund 4 Millionen Zuschauern immer noch zu den größeren Erfolgen. Es wurde aber dann dennoch eingestellt im Mai 1998 bei Sat.1.
Genau.
Wie hast du denn diese Zeit in Erinnerung?
Ja, natürlich hat man schon so ein bisschen das Brodeln mitbekommen, was in den Chefetagen so. Der Flurfunk hat einiges mitgeteilt, dass man sich nicht mehr so zufrieden sei. Die Gesamtquote war gut, aber in der werberelevanten Rubrik zwischen 14 und 49, da war es eindeutig zu wenig oder war es denen zu wenig.
Ja.
Wo dann Fred Kogel die Reißleine gezogen hat und trotz der 3,7 Millionen, die wir noch täglich hatten, aber stimmte halt die relevante Kundschaft nicht. Und die Werbeagenturen haben natürlich auch gesagt, wir können nicht immer Blasenschwäche, Grano Fink oder dieses und jenes, kalte Beine für taube Dinger oder wie es immer geheißen hat. Ja, das war schlussendlich dann der Punkt, wo es dann zu Ende ging.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, da ich vor einiger Zeit die wunderbare Ramona Leis bei mir zu Gast hatte. Und wir auch über diese werbeunrelevante Zielgruppe gesprochen haben. Also übersetzt, die Zuschauer waren einfach zu alt für den Sender.
Ja, genau, das ist das Problem gewesen. Ja? Aber ich habe lieber ein älteres Publikum, die einfach mit ihrem Leben zufrieden sind und viel aus ihrem Leben gemacht haben. Die sind manchmal witziger als Jüngere, muss ich feststellen. Also habe ich so beim Glücksrad festgestellt, die waren viel mehr lustiger drauf und hatten ihren Spaß. Und so bei den Jüngeren, die waren ein bisschen teilweise eingeengt und schüchtern.
Ja. Gab es denn irgendwann einen Moment, in dem du darüber nachgedacht hast, das Glücksrad vielleicht auch früher zu verlassen, aus der Angst, nur noch darauf reduziert zu werden?
Ja, da wäre es eh schon zu spät gewesen, nach knapp 10 Jahren. Da hast du halt schon irgendwo dein Stempel drauf, aber den Stempel trage ich gerne mit mir rum, weil ich dadurch meine Popularität zu verdanken habe. Der Bekanntheitsgrad nach wie vor, nach vielen, vielen Jahren, obwohl ich die Sendung ja schon einige Zeit nicht mehr moderiere, aber ich habe sie immerhin 14 Jahre lang moderiert. Und mit dem Stempel gehe ich gerne rum, nach wie vor.
Und wenn du heute durch München läufst oder andere Städte und Menschen dich sehen, dir begegnen und dich vielleicht auch ansprechen, sagen die dann zuerst, hallo Herr Meißner, hallo Frederik oder ach, das Glücksrad.
Nein, ich kaufe ein A oder ich kaufe ein E oder Servus. Ja, durch dich habe ich Deutsch gelernt, danke. War tatsächlich erst kürzlich wieder jemand da, ich war vor 2 Jahren auf dem Oktoberfest und die Bedienung, der Typ, der sprach mich an, sagte, ich bin jetzt ein paar Jahre in Deutschland, aber durch dich habe ich Deutsch gelernt, durch das Glücksrad. Mhm. Ja, ja. Ja, und ich sehe es auch oft, es kommen viele Fans nach wie vor, die extra langen Weg auf sich nehmen, mit dem Zug anfahren, 2 Stündchen oder mit dem Auto. Die wollen dann ein Selfie haben oder ein persönliches Autogramm. Oder ich merke es auch, wenn die Tür aufgeht und ein Kunde da ist und der strahlt schon übers ganze Gesicht an. Der Meißner ist selber da. Und aus solcher Situation entstehen dann schöne Gespräche und auch ein schönes Geschäft unterm Strich.
Ja, das ist ja auch wichtig. Und jetzt stell dir mal vor, Sat.1 würde morgen anrufen und sagen, lieber Frederik Meißner, wir machen eine Jubiläumsausgabe des Glücksrads. Wie lange würdest du überlegen?
Da würde ich sagen, danke. Ich war jahrelang bei Sat.1 von 1984 bis 1998. Es ist mir leider zu viel verbrannte Erde hinterlassen worden durch einige Versuche, durch einige Neuauflagen, die nicht gefruchtet haben und eben nicht so ankamen, sei es bei RTL 2, sei es bei RTL Plus, die es versucht haben. Es war ein schöner Versuch, aber nee,
ja.
Das könnte ich mir jetzt aktuell nicht vorstellen.
Also viele Menschen glauben ja auch, dass Fernsehen sei so das größte Abenteuer, was man erleben kann, höre ich immer wieder. Aber ich habe das Gefühl, dein eigentliches Abenteuer, das begann erst danach. Würdest du das so unterschreiben?
Das unterschreibe ich liebend gerne, weil ich mit dieser Idee einige Jahre schwanger gegangen bin, was die Tracht anbelangt. Und ich saß beim Thorsten Otto im Juli 2013 und gegen Ende seiner Sendung beim BR fragt er mich, was gibt's ein Neues beim Frederik? Sag ich, ich bringe es demnächst Tracht für die Männer auf den Markt. War es Lederhosen? Sag ich, nein. Janker, Westen, Hemden und später kamen auch noch die Lederhosen dazu. Und es war im Juli 2013 und typisch für mein Sternzeichen Zwilling, ein umtriebiger, kreativer, bin ein kleiner Workaholic, war ich im Februar 2014 mit der ersten 50-teiligen Kollektion auf der Tracht- und Country-Messe in Salzburg. Das ist die bekannte Ordermesse. Und anlehnend an meine 33 Jahre Trabrennpferde, die ich besaß und auch so meine Erfolge hatte, habe ich mich mit einem Pony und einem kleinen Sulke hinten draufsetzend in die Messehalle reinfahren lassen auf den Laufsteg und natürlich Applaus, Applaus. Ja, die Leute haben gejubelt. Ich habe meine erste Präsentation, meine erste Mode vorgestellt, wurde schon mit kleinen Vorschusslorbeeren im Vorfeld behandelt. Ja, Frederik Meissner, der Moderator, bringt jetzt seine eigene Männertracht auf den Markt. Ja, ich war fertig mit der Präsentation, wollte wieder abdrehen auf dem Laufsteg. Was macht das kleine Pony? Bleibt mal kurz stehen und verewigt sich und Apple auf den Laufsteg. Und natürlich auch wieder Gekreische und Blitzlichter. Und ich schnell, habt ihr da eine Schaufel und Besen? Und war irgendwie zufälligerweise gerade in Reichweite. Hab das zusammengekehrt, was das Pony hier hinterlassen hat und was wurde abgelichtet, wo der Meissner hier die Pferdeäpfel zusammensammelt.
Tja, so funktioniert die Medienwelt und das unterscheidet aber auch solche Momente eben von so einer durchgetakteten Sendung, in der alles fünfmal geprobt wird. Auf sowas hast du keinen Einfluss.
Da habe ich jetzt diesbezüglich keinen Einfluss. Aber ich habe Einfluss, was meine Tracht anbelangt. Ich kann bestimmen, welche Farben ich hernehme, welche Farbkombinationen, welche Stoffe ich verwende. Und das war meine Maxime von Anfang an. Wenn ich damit auf den Markt gehe, will ich gute Qualität präsentieren für die Herren. Tailierte Schnitte und so weiter und so weiter.
Ja, also du hast dein eigenes Label Frederik Meissner 2013 gegründet. Du agierst seitdem als Designer für Herrentrachtenmode. Ich weiß nicht, ob du noch immer zwei Geschäfte hast, aber du hattest, glaube ich, hast du immer noch. In München und Rottach-Egern, glaube ich.
In Rottach-Egern draußen auf der Seestraße auf der Nummer 37 und hier in München habe ich es in der Rumfortstraße 37 im Gärtnerplatzviertel. Und ich bin täglich von 12 bis 18 Uhr im Geschäft. Montags habe ich aktuell jetzt noch geschlossen, aber jetzt annähernd zur Wiesn hin, zum Oktoberfest, die Zeit, bin ich dann 6 Tage im Geschäft.
Sehr schön. Was macht denn für dich einen gut angezogenen Herrn aus?
Ja, ich finde es ja schon gut mit den Farben, die ich einfließen habe lassen in meiner Kollektion. Die Männer sind modebewusster geworden. Sie haben auch Mussefarben. Ich habe schöne hellblaue Janker, Seide-Schurwolle. Ich habe sogar rosa Cremefarben oder Magentafarben. Du glaubst es nicht, die Männer oder die Frauen, wenn sie mit dabei sind, sagen, den Janker musst du unbedingt haben in der Farbe. Das ist cool, das steht dir sehr gut. Und wenn sie es dann sehen, angezogen, ja, finde ich cool.
Und dann besteht, glaube ich, auch noch eine Liebe zu klassischen Automobilen.
Klassische, ich bin ein Autofan, ein Narr immer schon gewesen.
Ja. Was fasziniert dich denn an den Oldtimern mehr? Ist es die Technik oder sind es eher die Geschichten
dahinter? Naja, Oldtimer jetzt nicht wirklich. Ich sage jetzt, ich habe einen Oldtimer, das ist ein Volvo 850 Turbo. Der ist jetzt mittlerweile 31 Jahre alt und hat über 500.000 Kilometer und hat immer noch den ersten Turbo dran. Das ist ein Fahrzeug, der hat uns schon da und dorthin gefahren, des Öfteren nach Südfrankreich oder nach Schweden, in die Normandie und so weiter. Und mit denen habe ich auch teilweise die Kollektion ausgeliefert. Mhm. Mein Fun-Fahrzeug kommt aus Stuttgart-Zuffenhausen.
Okay, gut. Das erklärt dann doch einiges. Also es gab ja, ich sag mal zusammengefasst, Weiden, Autos, gutes Design, gute Mode. Das klingt ja auch schon so ein bisschen nach Genuss. Was bedeutet denn Genuss für dich?
Genuss bedeutet einfach für mich, nach getaner Arbeit einfach das Leben zu genießen. Auch ein schönes Gläschen Wein. Und es darf auch mal ein schönes Rinderfilet oder Entrecot auf dem Grill sein und dazu schöne Salate und dies und jenes. Also da bin ich schon zu haben dafür.
Ja, und bitte, entschuldige.
Das genieße ich auch gerne.
Ja. Ja. Haben wir denn in unserer schnellen Zeit vielleicht auch so ein bisschen verlernt zu genießen?
Ja, natürlich ist die Zeit schnelllebig geworden denn je, aber ich habe mein Leben immer genossen und war immer dankbar dafür, dass ich das Glück hatte, Tätigkeiten durchzuführen, wie das Glück hat, oder als Model oder als Pferdebesitzer über 33 Jahre, wo ich auch viele Rennen gewonnen habe und auch in der Zucht hat sich's wiedergespiegelt. Ich habe das deutsche Traber, das Stutenderby gewonnen mit der eigenen Zucht. Ich habe den großen Preis von Deutschland mit meiner besten Stute Cremona gewonnen, die ich für 25.000 D-Mark gekauft hatte, die keiner mehr haben wollte, war die einzige noch auf der Koppel und die hat für mich 320.000 Euro eingetrabt.
Wow.
Und die hat auch sensationell gut vererbt. Ja, das sind so Dinge, wo ich sagen kann, ich kann dankbar sein dafür, für das, was ich erleben konnte und durfte.
Ja, das definitiv. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Tür geht auf, in den Laden kommt ein 25-jähriger junger Mann, eine junge Dame und die sagt zu dir, ich möchte Moderator werden. Was wäre denn dein erster Rat?
Da würde ich sagen, tja, überleg dir das noch. Die goldene Zeit habe ich erlebt. Heutzutage, wenn du Angebote bekommst für ein Format, dann werden nicht gleich 100 Folgen produziert, sondern gerade mal 3. Mhm. Und wenn die erste Sendung ausgestrahlt worden ist und die Quoten nicht so funktionieren oder durch die Decke gehen, werden die restlichen beiden Sendungen gar nicht mehr ausgestrahlt. So ist es heutzutage.
Naja, in Zeiten von Social Media, da hat sich die Rolle ja wahrscheinlich auch so ein bisschen verändert von Moderatoren. Da stand ja früher schon auch die Stimme oder die Präsenz im Mittelpunkt und heute sollten eigentlich so Werte zählen wie Authentizität oder auch Glaubwürdigkeit. Ja. Aber das ist ja alles nicht mehr der Fall. Also,
und Entschuldige, dass ich unterbreche. Und die du jetzt gerade aufgezählt hast, die sind an der Hand abzuzählen.
Ja.
Da ist der Pflaume. Natürlich ja auch nach wie vor. Pilawa, Elton und dann musst du schon weiter überlegen, wen könntest du jetzt da noch aufzählen? Giovanni Zavarelli vom ZDF. Das sind jetzt so, die eine gewisse Glaubwürdigkeit rüberbringen und die auch beim Publikum ankommen. Aber
ja.
Als Neueinsteiger würde ich es mir überlegen.
Ja, das ist eine Welt für sich. Die hat sich tatsächlich auch sehr verändert. Also durch die, ich stelle diese Frage wirklich gerne in meinen Folgen, da ich immer wieder an einem Punkt ankomme. Ich hatte zum Beispiel die wunderbare Ulla Kockan-Brink auch bei mir zu Gast und die 100.000-Mark-Show. Ja, da gab es noch Leserbriefe. Da konnte man noch auf anderem Wege mit den Zuschauern interagieren. Das hat sich ja dann irgendwann schon verschoben in den Zeiten von Social Media. Stichwort Beschimpfungen, Fake News, Hass im Netz. Ja, da bist du wahrscheinlich auch froh, dass du das nicht mehr so erleben musstest, oder?
Das ist genau der Punkt, wo ich sage, danke, dass ich nicht in diesen Strudel hineingeraten bin. Und das ist ja heute zum Erbrechen, was man so alles liest und diese ganzen Fake News. Das ist so beleidigend unter der Gürtellinie etc. etc. Und da bin ich Gott sei Dank verschont geblieben. Sicherlich waren welche dabei, die geschrieben haben, die es nicht so gerade es toll fanden, wie ich die Sendung vorgestern moderiert habe. Solche Neider gibt es auch und die muss man noch haben. Das gehört einfach dazu. Du kannst es nicht jedem recht machen, aber dem Großteil konnte ich es recht machen. Der Zuhörer.
Ich glaube, das sehen sehr, sehr viele Menschen so, die dir seit vielen Jahren die Daumen drücken, dass du noch ein langes und erfolgreiches und vor allem glückliches und gesundes Leben hast, lieber Frederik. Ich darf dir danken für diese knapp 50 Minuten, die wir heute miteinander sprechen konnten. Und ich glaube, wir haben heute auch so ein bisschen über Freundlichkeit, über Stil und über Gelassenheit gesprochen und dass eben auch eine gute Unterhaltung zeitlos ist. Ich wünsche dir von Herzen für deine Geschäfte und für deine Gesundheit vor allem alles erdenklich Gute.
Danke.
Und danke, dass du mein Gast warst heute.
Ich sage danke für die Einladung.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.